Du arbeitest im Archiv der Jugendkulturen in Berlin. Vielleicht magst du am Anfang kurz was zum Archiv sagen, welche Aufgaben es übernimmt und mit welchen thematischen Schwerpunkten du dich beschäftigst.
Also das Archiv der Jugendkulturen ist ein Archiv, eine Bibliothek und auch ein Verein in Berlin, seit knapp 20 Jahren aktiv, und wir sammeln ganz viel an Büchern, Fanzines und verschiedenen Exponaten, die mit Jugendkulturen zu tun haben, Jugendpop, Subkultur. Und ich bin tätig in einer Säule des Archivs im Bildungsbereich, die seit auch schon über 10 Jahren hier im Archiv angesiedelt ist, und beschäftige mich da seit gut 2 Jahren mit dem Themenfokus Queer- und Jugendkulturen im Kontext von homo- und transfeindlicher Diskriminierung, aber auch in Richtung Empowerment und Sichtbarkeit von queeren Menschen in Jugendkulturen.
Du bist ja jetzt am Wochenende zu Gast in Nürnberg in der DAISY bei der Veranstaltung Sister Resist und hältst einen Vortrag über die Riot Girl Bewegung, die ja Anfang der 90er als feministische Strömung in der amerikanischen Punkrock- bzw. Hardcore-Punk-Szene entstanden ist. Welche Bedeutung hatte denn diese spezifische Szene als Entstehungskontext für die Riot Girls?
Ich glaube, das war schon recht elementar, was dort in den Anfang der 90er Jahren angeschoben wurde. Es gab halt vorher auch schon Frauen im Punk oder auch im Hardcore, aber es war nie wirklich so eine Bewegung. Und da bündelten sich AkteurInnen hauptsächlich aus dem Nordwesten Amerikas, vordergründig so in Olympia, Washington und alles, was sich so in Portland, Eugene, Oregon stattfand. Und da hat sich ein großes Netzwerk erstmal gebildet und mit einem feministischen Anspruch. Also Kathleen Henne hat auch mal gesagt, es ging ja wirklich darum, Feminismus im Punkrock wirklich zu verankern. Und es wurde ja auch noch deutlicher, weil dann auch ein Riot Girl Manifest entstanden ist, was ja auch heute immer noch wieder zitiert wird oder in verschiedenen Kontexten auch immer noch weiterlebt. Und dahingehend war das schon ein ganz wichtiger Entstehungskontext, der danach natürlich aber auch nach Europa und in andere internationale Gebiete dann übergeschwappt ist. Aber der Grundaspekt war schon so die Punk-Szene damals, so Hardcore-Szene damals eben halt in diesen Regionen und all die Dinge, die den Frauen dort eben auch und Mädchen dort aufgefallen sind, die es ihnen erschwert haben, dort eben auch ein aktiver Teil dieser Punk- und Hardcore-Szene zu sein. Und ich denke, das war schon so ein entscheidender Aspekt, um überhaupt diese Bewegung so in der Subkultur erfolgreich oder auch bekannt zu machen.
Genau, dieses Aktivwerden ist ja irgendwie ein wichtiger Aspekt. Es war den Riot Girls wichtig, eigene Bands zu gründen, eigene Musik zu machen, Labels zu gründen eventuell. Mhm. Also Selbstermächtigung und antikapitalistische Gesellschaftskritik in einem sozusagen. Zum Beispiel die Fanzines sind ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil für die Strukturen.
Genau, ich glaube, also die Fanzines, also die auch hier im Archiv eine große Bedeutung haben, waren auch für die Riot Girl Bewegung entscheidend, weil sich dadurch eben Netzwerke entwickelt haben, sich Menschen kennengelernt haben und ein Austausch stattgefunden hat. Und dieser antikapitalistische Anspruch darin ist ja generell in der Fanzine-Kultur verankert. Also dieser DIY-Aspekt war ja auch im Punk sehr zentral. Und er wurde einfach nochmal mit anderen Texten und Inhalten gefüllt, also feministischere Texte und eben auch Menschen, die sonst eben marginalisiert werden, dass sie eine Stimme erhalten. Und das eben über den Fanzine-Charakter, also ein Fanzine eben, das nicht mit hohen Kosten hergestellt werden kann, also der Zugang auch zu den Produktionsmitteln, Medien herzustellen, ist halt dahingehend nochmal niedrigschwelliger und konnte somit für viele ein erstes Sprachrohr werden, um überhaupt mal in die Welt hinauszuschreien, was einen so stört, und zu gucken, wo im Land, also ich sage mal in Amerika, finden sich auch noch Gleichgesinnte und mit wem kann man sich dahingehend vernetzen und wirklich dann auch eine Bewegung starten. Und das spielte natürlich auch bei den Bands eine Rolle, also dieser Anspruch eben, einfach auf die Bühne zu gehen und Musik zu machen, unabhängig davon, ob man sein Instrument beherrscht oder nicht, was auch im Punk eine entscheidende Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, die Fanzine-Kultur wurde bei den Riot Girls nochmal sehr stark eben auch in den Fokus genommen, um eben auch diesen Vernetzungsgedanken, der ganz zentral war für die Riot Girls, eben auch nochmal über den Musikkontext nochmal hinauszutragen.
Ich wollte auch nochmal ganz kurz auf den Namen eingehen. Riot Girls, Girl ist ja mit 3R, glaube ich, geschrieben. Die Bezeichnung war ja nicht zufällig gewählt.
Ich glaube, es ging eben schon darum, eben durch dieses diese 3R, dieses Grr, dieses, also dahingehend deutlich zu machen, also wir sind, ich sage es einfach Mädchen, wir sind Girls, aber wir sind nicht Girls, wie es quasi in der Gesellschaft normiert, an was Vorstellungen darüber herrschen, also wie Weiblichkeit gelebt werden muss, welche Attribute ein Girl in der Gesellschaft und auch in der Musikszene halt leben sollte. Und dahingehend eben wurde dieser Begriff sich angeeignet und durch diese 3Rs auch nochmal widerständiger interpretiert und auch durch die Performances und auch andere Begriffe, die sich im Laufe der Riot Girl Bewegung wieder angeeignet wurden, wurde das nochmal stärker unterfüttert, dass dieser Begriff Girl, der ja auch oft verniedlichend oder eben auch man nimmt die Person dann nicht so ernst, wenn man sie so bezeichnet, das einfach nochmal mit einer starken Präsenz und auch einer starken Identität zu unterfüttern, je nachdem, wie die einzelnen AkteurInnen das für sich auch immer ausgestaltet haben. Also ich glaube, es war weniger der Aspekt, wirklich eine Allgemeindefinition von einem anderen Girl-Begriff zu etablieren, sondern eher deutlich zu machen, wir sind gegen dieses Normierte, was über Frauen, über Mädchen, über Weiblichkeit in der Gesellschaft an Bildern vorherrscht und wollen etwas anderes in den Diskurs einbringen.
Du hast es jetzt auch erwähnt, Performance hatte eine wichtige Rolle und ich glaube, die Riot Girls waren ja bekannt für so eine ganz unmittelbare und intensive oder fast auch aggressive Bühnenpräsenz. Welche Bedeutung hatte das eigentlich, so diese, man kann vielleicht sagen, physische Aneignung von diesem Bühnenraum? Also
ich glaube, der war ganz elementar, weil wenn man sich die Anfänge anguckt, in verschiedenen Dokus auch, wie Don't Need You, die Geschichte über die Riot Girls, eine Doku, die man auch auf YouTube gut gucken kann, ging schon darum, dass die ersten Auftritte auch von Bikini Kill und anderen Bands oft mit ganz viel Aggressivität begegnet wurde, aus dem Publikum, was vordergründig auch im männlichen Punk Hardcore-Publikum, die Bands auf den Bühnen verbal attackiert haben, aber auch mit Bier oder sonstigen Gegenständen beworfen haben, angespuckt haben. Und dahingehend war es schon, glaube ich, wichtig, diese Präsenz auf der Bühne, also nicht zu kapitulieren, sondern eben darauf zu reagieren, sich diesen Raum, der per se ein bisschen feindlicher Frauen gegenüber sich darstelle, den sich zurückzuerobern, sich nicht nach hinten drängen zu lassen, sondern sowohl auf der Bühne eine starke Präsenz zu haben mit allen negativen Aspekten, die das am Anfang eben auch mit sich brachte, aber auch vor der Bühne einen Raum zu schaffen für Frauen mit diesem auch Girls to the Front Slogan quasi, der eben auch sehr stark artikuliert wurde, dass die Frauen und Mädchen eben nicht nur hinten stehen, weil vorne alles viel zu aggressiv oder auch körperlich bedrohlich abläuft. Und das war schon wichtig und hat, glaube ich, auch die ganzen Debatten über sichere Räume auch in subkulturellen Räumen auch nochmal mitbefeuert einfach. Wer fühlt sich wo sicher, wer ist dominant und wer wird oft an den Rand gedrängt, allein diese Diskurse auch auf die Bühne zu bringen, auch während der Auftritte eben zwischen den Songs längere Statements zu machen, was immer mal wieder auch kritisiert wurde, hört auf zu reden, spielt einfach eure Songs, Punkt. Aber das war nochmal ein wichtiger Punkt, auch eine Art von Aufklärung und Sensibilisierungsarbeit zu leisten, mit einer sehr starken Körperlichkeit auch, die von den Bands am Anfang auch sehr stark eben, ja auch als Reaktion gelebt wurde auf das, was ihnen bei ihren Auftritten widerfahren ist von den Menschen aus dem Publikum.
Genau, also die Riot Girls, die haben sich ja wirklich neuer Mittel bedient, beziehungsweise die hatten einen ganz stark feministischen Anspruch. Wie hatten die damaligen AkteurInnen des klassischen Feminismus sozusagen, also ich glaube, der wird ja als irgendwie zweite Welle des Feminismus bezeichnet, welchen Blick hatten die denn eigentlich auf die Riot Girls? Wie haben die diese neue subkulturelle Bewegung wahrgenommen?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die so beantworten kann. Ich glaube, ich kann eher beantworten, dass natürlich, also ein Punkt war, dass viele Riot Girls auch einen durchaus bildungsbürgerlichen akademischen Background hatten, sich auch mit den aufkommenden Theorien zu Gender und Queer, auch was Judith Butler in den 90er Jahren angestoßen hat, durchaus auch beschäftigt haben, aber der Anspruch dann schon eher war, wirklich den Feminismus aus den Hörsälen, aus den theoretischen akademischen Diskursen auf die Bühne, in die Subkultur zu tragen und damit natürlich auch in gewisser Weise ein Bruch einhergeht, also auch was die Zielgruppe angeht von Gender und Queer Studies. Und ich glaube, es wäre natürlich nochmal spannend auch zu gucken, wie die AkademikerInnen oder eben auch die FeministInnen aus der zweiten Welle darauf reagiert haben. Ich glaube, dass alles, was in Subkulturen verhandelt wird, nicht unbedingt gesellschaftlich auf so eine große Resonanz stößt, was Akzeptanz angeht, im Sinne von Mainstream-Formulierungen oder Forderungen. Also das war ja schon ein Punkt, der, glaube ich, gleich war schon, dass man sehr stark sich auf den Girl- und Frauenbegriff am Anfang bezogen hat, der ja auch im Feminismus eine große Rolle spielte, der aber immer mehr auch in den Phasen danach aufgebrochen wurde, vor allen Dingen in Queer Studies und queer feministischen Räumen. Und das wurde auch in der Subkultur dann peu à peu stärker verankert, dass man weggegangen ist von diesen Begrifflichkeiten, die sehr starr sind, um mehr Personen halt auch anzusprechen und sichtbarer zu machen, die auch schon in der Riot Girl Bewegung aktiv waren. Aber ich bin mir nicht so sicher, dass es da eine nahtlosen Übergang von jetzt zweiter Welle auf jetzt Subkultur, dritte Welle, Feminismus so gegeben hat. Ich glaube, da wurden bestimmte theoretische und auch theoretische Aspekte, aber auch Aspekte, die quasi in der Gesellschaft erreicht wurden, mit aufgenommen, ohne zu sagen, okay, wir sind an dem Punkt, wir brauchen da nicht mehr weiterkämpfen, sondern es wurde deutlich, bestimmte Kategorien sind auch einfach konstruiert und bringen uns in Debatten, wenn wir mehr Vielfalt wollen, wenn wir mehr Gleichheit wollen, einfach nicht weiter. Wir müssen uns da eigentlich ständig erneuern. Und das ist generell so ein Punkt, glaube ich, auch in feministischen Debatten, die heute geführt werden, die so manchmal einen kleinen Clash bedeuten zwischen VertreterInnen der zweiten Welle und, sag ich mal, der dritten Welle, wenn man in dieser Wellenmetapher bleiben will.
Mhm. Also du hast damit, glaube ich, auch schon einen wichtigen Kritikpunkt angesprochen, Kritik an der Riot Girl Bewegung, die ja anfangs eben vielleicht auch diese Belange der queeren Community ein bisschen ausgeklammert hat. Ist das richtig?
Ich glaube schon, also es war auf jeden Fall, also es ist auch in verschiedenen Dokus zu hören, viele sagen, es war ein queer-feministisches Movement. Ich würde das für die Anfänge nicht unbedingt in Frage stellen, aber ich glaube, das war nicht so der Hauptfokus. Es hat sich, glaube ich, durch das, was die Riot Girls geschaffen haben an Räumen, sei es durch die Fanzines, sei es durch die Bands, durch die Vernetzung global und die darauf folgenden Lady-Feste, die dann entstanden sind, dass sich da immer mehr AkteurInnen gefunden haben, die sich queer verstehen und die mit diesen ganzen Kategorien nichts anfangen können oder sie kritisch hinterfragen. Und dadurch haben sich einfach auch dann die Art und Weise, wie so ein Ladyfest organisiert war oder wie sich Bands auch heute verstehen, nochmal gewandelt. Und es ist, glaube ich, immer wichtig zu sehen, welche Dinge wurden durch die Riot Girls erkämpft, worauf konnte man aufbauen, ohne dass alles total unkritisch zu übernehmen, sondern weiter an bestimmten Aspekten zu arbeiten, gemeinsam. Und ich glaube, es war schon ein Raum, der eröffnet wurde, in dem sich halt nicht nur Cis-Frauen wohlgefühlt haben, auch queere Frauen oder eben auch Trans-Menschen, aber darüber, wenn man so ein bisschen die Historisierung der Geschichte der Riot Girls anguckt, von denen hört man wenig. Also da muss man richtig nachsuchen. Aber es gab sie, genauso wie es in der Schwulen- und Lesbenbewegung in Amerika oder auch bei dem Christopher Street Riots diese Gruppen auch gab. Nur wird dann in der Geschichtsschreibung das manchmal dann so ein bisschen fällt das dann so hinten rüber. Und Ich glaube, die Herausforderung ist einfach dahingehend, daran etwas zu ändern, auch im Blick auf die AkteurInnen, die dort aktiv waren, da auch andere nochmal ja, in den Mittelpunkt zu stellen oder eben auch wenigstens zu erwähnen und auch zu schauen, wie können wir die Räume, die sich dadurch entwickelt haben, heute eben inklusiver und weniger feindlich gegenüber queeren Personen und LGBTI-Menschen per se gestalten. Und ich glaube, da wurde viel auch durch die Riot Girls angestoßen, aber nicht konsequent zu Ende gedacht, glaube ich.
Mhm. Lass uns vielleicht auch nochmal über die zentralen ProtagonistInnen kurz sprechen. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen für deinen Vortrag, aber du hast jetzt auch schon die Band Bikini Kill und vor allem auch deren Sängerin Kathleen Hanna genannt. Mhm. Wie wichtig war Kathleen Hanna als Identifikationsfigur für die Riot Girls und vor allem, wen gab es denn eigentlich sonst noch? Welche AkteurInnen waren außerdem wichtig?
Also ich glaube, das ist so zum einen auch das Problem der Riot Girl Bewegung oder generell, dass man immer so eine Ikone braucht oder alles irgendwie auf eine Person projiziert. Und da ist Kathleen Hanna natürlich schon während die Bewegung auch von den Mainstream-Medien aufgenommen wurde in Amerika sehr stark in den Fokus geraten. Aufgrund natürlich auch von Bikini Kill und den Auftritten und ihrer Präsenz einfach und auch den wichtigen Dingen, die sie artikuliert hat und auch heute noch artikuliert. Ich glaube, entscheidend war schon, und das wird auch immer wieder deutlich, einfach dieses Netzwerk. Also gab es zum einen Toby Vale, die auch als eigentlich Namensgeberin von den Riot Girls immer wieder in den Diskurs gebracht wird, also dieses Girl mit 3R in einem Fanzine einfach geschrieben hat und das dann übernommen wurde und Toby Vale auch bei Bikini Kill Drums gespielt hat zum Beispiel, aber eben auch sehr viel Fanzines gemacht hat und darüber dann eben die Connection mit Brad Mobile, Alison Wolf und Molly Newman, also die auch ein Fanzine gemacht haben, Girl Germs, und aus diesem Fanzine, also miteinander Fanzine machen, dann entschieden haben, wir sind machen auch einfach eine Band, obwohl es sie noch gar nicht gab. Aber ich glaube, das waren schon so zentrale AkteurInnen fernab von Kathleen Hanna, die eben sowohl die Fanzine-Kultur so lebendig bespielt haben, als auch eben ja fernab von Kathleen Hanna und Bikini Kill auch nochmal ja andere Bands da in der Geschichte der Riot Girls entscheidend waren. Darüber hinaus natürlich auch so die ersten Bands von Corinne Tucker oder Carrie Brownstein, also Heavens to Betsy oder XQ17, woraus dann später Sleater Kinney entstanden sind. Und also gab es schon noch ein paar mehr, auch in Großbritannien, Huggy Bear, Seven Year Bitch etc. Es gab sie, aber es war schon sowohl in der Bewegung als auch in der Medienwahrnehmung ein starker Fokus immer auf Kathleen Hanna. Und auch jetzt, wenn man so sich die Sachen anschaut, die jetzt quasi über die Riot Girl Bewegung in Form von Biografien oder Dokumentationen entstehen, dass einfach an ihr, also wenn man die Riot Girl Geschichte erzählt, man nicht an Kathleen Hanna vorbeikommt. Also so ein bisschen Fluch und Segen auch, weil sie schon sehr charismatisch ist und ihre eigene Biografie auch eine sehr spannende natürlich ist. Aber das hat auch in der Riot Girl Bewegung zu Problemen geführt, also dieser starke Fokus auf Kathleen Hanna.
Dann mache ich jetzt mal so einen kleinen Schritt in die Jetztzeit. Also wenn man die heutige Musikbranche betrachtet, ist es ja so, dass Feminismus relativ cool und hip mittlerweile ist. Also nicht nur in der Musikbranche, sondern eben insgesamt in der Popkultur. Es gibt viele AkteurInnen mit feministischem Selbstverständnis. Wie bewertest du denn diese Entwicklung?
Also ich begrüße die natürlich. Selber als Feministin finde ich es gut, wenn AkteurInnen aus verschiedenen sowohl in Musikbereichen als auch in der Musikindustrie sich als Feministin outen, ich sage jetzt mal das blöde Wort, und quasi das auch in ihrem Tun und auch in den Netzwerken, in denen sie agieren, eben halt dafür beitragen wollen, feministische Inhalte auch zu transportieren. Ich glaube, es ist immer noch viel zu wenig. wir sind immer noch an großen strukturellen Problemen, also Subkulturen und auch verschiedene Musikkulturen sind auch immer nur Teil auch von der Gesellschaft, in der wir leben. Und dahingehend ist die Unterrepräsentanz von Frauen und LGBTI-Menschen in auch Entscheidungsstrukturen, auch in der Musikindustrie, aber auch in als KünstlerInnen und Bands immer noch geringer, als ich es mir wünschen würde. Und neben diesen Hip-Sein ist irgendwie immer ganz toll, hat aber auch seine Schattenseiten, weil es geht ja auch darum, Inhalte zu transportieren und wirklich auch Dinge verändern zu wollen. Und das geht über den Hipness-Charakter von Feminismus halt hinaus und bei den ganzen gesellschaftlichen Strömungen, die sich antifeministisch auch in der Gesellschaft positionieren, glaube ich, braucht es da einen sehr starken Gegenentwurf und viel mehr AkteurInnen, die eben das Wort nicht als Schimpfwort empfinden und die aber das auch nicht als so ein Label nur verwenden, um damit irgendwie ihre Plattenverkäufe oder ihr Image aufzupolieren, sondern eben halt das auch mit Inhalten füllen und auch unbequeme Wahrheiten über die vielleicht eigene Musikszene auch mitteilen und immer wieder daran mitarbeiten, einen Raum und eine Subkultur und auch Gesellschaft zu schaffen, in der utopisch gesehen solche Themen vielleicht in 50 Jahren keine Rolle mehr spielen. Also welches Geschlecht der Künstler, die Künstlerin hat und die andere Aspekte im Vordergrund stehen. Ich glaube, das wäre schon schön und ich denke, die vor allen Dingen das Diffundieren auch zum Beispiel in die Techno-Szene, wo eben auch viele feministische Netzwerke sich gegründet haben, sind schon auch wichtig, weil das natürlich auch eine sehr erfolgreiche, beliebte Musik und auch Jugendkultur ist, die viele Menschen erreichen kann.
Ja, vielleicht hast du noch einen Tipp, welche Dokus man auf jeden Fall anschauen sollte zum Thema Riot Girls und ja, vielleicht auch, welche Dokus eigentlich noch gedreht werden sollten.
Ja, also empfehlen kann ich auf jeden Fall die Don't Need You, The Her Story of Riot Girl, die relativ gut zu finden ist im Netz. Natürlich kann ich auch nicht vorbei an The Punk Singer, die ich aber nicht als Riot Girl Dokumentation per se empfinden würde, sondern sehr stark eben die Geschichte und auch das Wirken von Kathleen Henner nochmal dokumentiert. Und dann sind zwei ganz spannende Dokus, die aber leider noch nicht erschienen sind. Und zwar gab es eine Crowdfunding-Kampagne, um wirklich einen Riot Girl-Film zu machen. Und wann der rauskommt, weiß ich nicht. Und eine andere Doku, die ich auch ganz spannend finde, die leider auch noch nicht erschienen ist, da geht es eher um Homocore, Queercore, was ja auch Verbindung zur Riot Girl-Bewegung hat. Da gibt es eine Doku, die wird heißen How to Punk a Revolution, Homocore. Und da kann man sich auch schon den Trailer im Netz angucken und das sieht total vielversprechend aus. Also ich glaube, das wären schon ganz spannende Dokus, die schon veröffentlicht wurden oder noch kommen. Und dann natürlich auch die Autobiografie von Carrie Brownstein, Hunger Makes Me a Modern Girl. Die habe ich auch gelesen und ich finde, das beschreibt ihre musikalische und private Entwicklung sehr schön und gibt halt auch nochmal so ein bisschen Einblicke in die Anfänge der Riot Girl Bewegung aus ihrem Blickfeld.